Ja, herzlich willkommen bei Ohne Ausrede, dem Live-Talk von Stimme TV. Schön, dass Sie auch im neuen Jahr wieder mit dabei sind. Und wir freuen uns heute über einen Gast, der jede Menge zu erzählen hat. Multifunktionär, Handwerker, Handwerkspräsident. Herzlich willkommen, Uli Bob.
Ja, herzlichen Dank für die Einladung, der ich sehr gerne gefolgt bin.
Schön, dass Sie da sind. Alles Mögliche. Sie haben ja so viele Funktionen, habe ich schon ein paar noch verpasst. Ne? Das würde die ganze Sendung füllen, wenn wir alle Ihre Funktionen aufzählen
würden. Ja, ich befürchte, das wäre so, ja, definitiv.
Handwerkspräsident, wann sind Sie denn das letzte Mal handwerklich aktiv gewesen? Mal so einen Nagel einschlagen oder so? Oder?
Des Öfteren. Und ja. Sie werden nicht glauben, also ich gehe mit auf die Baustelle. Momentan haben wir sehr schwierige Umbaumaßnahmen. Und da ist der Chef gefordert, da geht er frei mit und steht zwischendrin und fährt sogar mal einen LKW, wenn es brennt.
Fährt ein LKW?
Ja,
also, wir werden noch einiges rausbekommen heute im Laufe der nächsten 30 Minuten. Es soll ja informativ sein und informativ, liebe Zuschauer, das wissen Sie, ist natürlich auch der Newsletter aus der Chefredaktion und unter der eingeblendeten Adresse können Sie dementsprechend den auch abonnieren und Ihre Vorschläge machen und Ihre Fragen bei uns entsprechend auch einstellen. Und es gibt wie immer auch einen Podcast zur heutigen Sendung und es gibt ja sehr viele, die die Ohne Ausreden Folgen auf den Podcast-Kanälen anhören und deswegen auch ein herzliches Grüß Gott zu all denjenigen, die sich das nochmal in aller Ruhe im Auto, in der Bahn oder wo auch immer anhören. Aber genug der Vorrede, was macht eigentlich so ein Handwerkspräsident?
Ja, er repräsentiert, das heißt, er vertritt seine Handwerkerkollegen. Und hier in der Region sowieso ganz stark als Präsident und ich dann natürlich noch im CDH-Präsidium, wo ich vor kurzem wieder neu reingewählt worden bin, obwohl ich eigentlich nicht mehr wollte. Aber der neue Präsident hat gemeint, ich soll nochmal dabei sein und da geht es richtig zur Sache. Also mit der Politik, gegen die Politik, also wirklich die Handwerker vertreten.
Es gibt ja viele, viele Herausforderungen derzeit fürs Handwerk. Nach jahrelangem Boom, kann man ja sagen, stehen die Zeichen auf Abschwung. Wie schlimm wird es denn in diesem Jahr?
Ja, wenn ich vielleicht 2021 kurz anknüpfen darf, da hat es ja angefangen mit einer Preiserhöhung auf dem Bau. Stahlpreise durch die Decke gegangen, dann Holz, weil China, Amerika bei uns das ganze Holz aufgekauft haben und natürlich dann die Preise aufgerufen wurden. Dann hat es geheißen, wenn der die bezahlt, dann bekommt er die. Dann ist es zu Lieferengpässe gekommen. Dann kam natürlich der Krieg und kurz zuvor Habeck seine Aktion, die KfW-Mittel dementsprechend zu streichen, zu kürzen, was für die Bauherren natürlich massive Einbrüche gegeben hat, schon zu dem Zeitraum. Und in der Zwischenzeit gehen die ganzen Materialpreise durch die Decke. Aber ich sage immer, die sind eigentlich von der Hersteller quasi, ja, provokativ nach oben gedreht. Also das hat nichts mehr mit der Realität zu tun. Wenn Sie Erhöhungen haben von 30-300% an manche Materialien.
Nehmen da eine den Gewinn einfach jetzt mit?
Ich nehme den Gewinn mit und ich diskutiere da mit vielen und sage, ja Leute, was bringt uns das? Ihr jagt jetzt die Preise durch die Decke, die Bauherren können nicht mehr bauen. A, KfW 55 ist angeblich Standard, laut Habeck, wird aber nicht mehr gefördert. Hat es früher, also noch vor einem Jahr, 150.000 Euro zinsgünstige Darlehen geben mit 30.000 Euro Tilgungszuschuss, was ja eigentlich die Bauherr als Eigenkapital einsetzen konnte. Jetzt sind wir aber hohe Baupreise, hohe Zinsen und das macht sich natürlich sofort bemerkbar.
Aber das Handwerk, dem ging es doch jahrelang wunderbar. Also Sie haben auch immer tolle Bilanzen vorgelegt. Ja. Hat man in den guten Jahren zu wenig zurückgelegt, dass jetzt, wenn es ein bisschen kritischer wird, gleich so eng wird?
Nein, wenn Sie bedenken, das, was ein Handwerker macht, an erster Stelle schaut er nach seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Das heißt, auch in schlechten Zeiten schaut er, dass er keinen entlassen muss, dass er so wenig wie möglich in Kurzarbeit gehen muss, auch wenn die Zeit im Bau, im Winter, in den Wintermonaten schlechter ist. Das sind Kosten, die auf ihn zukommen. Und vor allen Dingen Investitionen. Im Handwerk wird nicht wenig investiert. Und das nimmt natürlich schon relativ vom Gewinn wieder weg. Und Steuern dürfen wir natürlich auch nicht vergessen, dürfen wir auch dementsprechend bezahlen.
Jetzt haben Sie ja gerade angesprochen, es wird alles teurer. Und wenn man sieht, dass die Zinsen jetzt viermal so hoch sind als noch vor kurzer Zeit, ja. Können sich viele diese Bauprojekte gar nicht mehr leisten im Augenblick. Wissen Sie von konkreten Bauprojekten, die diesbezüglich jetzt auch gestoppt worden sind?
Ja gut, ich kann aus meinem eigenen Bereich berichten. Ich habe ja nicht nur Rohbaufirma, sondern wir bauen auch schlüsselfertig. Und da sind im letzten Jahr die ganze Bauherren auf mich zukommen, selbst wenn man die Baugenehmigung schon hatte, und hat gesagt, na, Herr Bob, können wir raus aus dem Vertrag oder können wir es verschieben? Wir können momentan uns das einfach nicht leisten. Die Baupreise, ja. Als Beispiel, im letzten Jahr haben wir ein Haus 10 auf 10 Meter, abgerechnet, schlüsselfertig mit 410.000, Anfang 22, Ende 22 waren wir bei 530.000. Mit genau derselben Ausstattung. Und da war kaum Lohnerhöhung. Also da reden wir über 2,5-3% über alle Gewerke. Und das macht sich natürlich sehr bemerkbar.
Ja, was passiert dann konkret, wenn die raus wollen? Kommt man da überhaupt raus?
Also ja, es gibt ja auch Bauträger, die haben noch alte Verträge. Das heißt, die 100.000 Euro würde die Bauträger tragen, wenn sie die Bauherren nicht rauslassen könnte. Viele Bauherren pokern momentan, wovor ich dann aber wieder warne, wo ich sage, ja Leute, wenn ihr den dazu zwingt, dass er das zu dem Preis macht, das macht er 2-3 Baustellen und dann kann er quasi Insolvenz anmelden und ihr braucht nachher einen anderen Bauträger oder andere Bauunternehmer und dann sind die Preise nochmal viel höher und dann steht der Bau. Aber konkret noch dazu, wir haben in der Nachbarschaftskommune, kann man sagen, Mückmühl, Baugebiet erschlossen bekommen, mit 100 Plätzen. Eins davor für große Kindergärten und die anderen 99 Einfamilienwohnhäuser, Zweifamilienwohnhäuser. Da davor waren am Anfang des Jahres, also letztes Jahr, 400 Bewerber da. Und wo dann der Krieg in der Ukraine angefangen hat, wo man mitbekommen hat, die Baupreise steigen überdimensional, Mariupol, das Stahlwerk, wo da zusammengebombt wurde, ja, da hat man gesehen, die Preise, die gehen alle durch die Decke. Dann sind die Bauherren natürlich sehr verunsichert gewesen, oder die möchte gern Bauherren. Und das Ergebnis war, dass sie gar nicht zum Notar gegangen sind. Und wenn man dann nachgefragt hat, von den 400 Bewerbern waren 99 Plätze vergeben. Von den 99 sind damals vielleicht die Hälfte mit zum Notar gegangen. Und die anderen, wo angerufen worden sind, ja, momentan nicht und so. Ich meine, das spürt man. Und ich werde jetzt momentan durch viele Diskussionen, die ich führe, immer wieder angerufen, auch von Herstellern, von der Chefsetage. Ja, Bob, ist das wahr? Sie reden von 50% Einbruch im Neubaubereich. Wir haben gerechnet vielleicht 15%. Dann sage ich, ja Leute, überlegt euch mal, hebt euch mal an der eigenen Nase, wo das herkommt.
Ist das das Ende der Einfamilienhäuser, der Neubauten für Einfamilienhäuser im Augenblick?
Ja, sagen wir mal, das wäre die grüne Ideologie. Das wünschen sich die Grünen natürlich. Alles noch in Mehrfamilienwohnhäuser, weniger Fläche verbauen und so. Ich denke, es wird jetzt eine Talsohle geben. Ich prognostiziere mal bis 2024. Dann wird sich die Sache sicherlich beruhigen, aber noch auf einem sehr hohen Preisniveau. Die Banken werden sich natürlich auch umschauen, ob sie dann überhaupt Finanzierungen geben werden und zu welchen Konditionen. Weil die wollen ja auch Geld verdienen. Ja? Also das wird spannend auf jeden Fall. Und wenn ich noch eins sagen darf, was ich in der ganzen Situation momentan eigentlich positiv finde, dass man sich endlich mal wieder Gedanken macht, die Innerortsbebauung anzugehen. Da stehen so viele Häuser leer, die wo vorher zu Wucherpreisen an den Markt gekommen sind. Wenn jetzt einer von seiner Oma oder von seinen Eltern ein älteres Gebäude übernimmt, dieses saniert dementsprechend, dann hat er auch ein Haus und wir können die Innenorte wieder beleben.
Könnte jetzt diese Situation auch zu konkreten Existenzproblemen für Handwerksbetriebe führen, die eben gerade in dem Bereich sehr stark engagiert waren?
Ja, definitiv. Also im Neubausektor, da war ich ja schon seit letztem Jahr im März davor. Das habe ich in Berlin mit der Frau Geiwitz schon gesprochen, mit der Bundesbauministerin im März. Habe ich gesagt, ihr träumt von 400.000 Wohnungen, da kann ich nur drüber lachen. Ja. Ihr könnt froh sein, wenn ihr die Hälfte baut. A, wir haben nicht die Kapazitäten, die Fachkräfte fehlen und die ganze Auflage, die wir haben. Und ihr wollt auch noch soziale Mietwohnungsbau, können wir doch gar nicht zu dem Preis mehr bauen. Also da wird schon zum gravierenden Wandel kommen.
Gerade haben Sie es angesprochen, wir bräuchten ja eigentlich viel mehr neue Wohnungen. Rechnet sich das denn für die Investoren noch?
Also im Moment definitiv nicht.
Also Sie machen ja auch Projekte mit Mehrfamilienhäusern. Ja. Wie machen Sie das dann?
Also sagen wir mal so, ich habe Anfang 2022, Ende 2021 20 Familienwohnhaus verkauft, also die einzelnen Wohnungen. Da kommen wir sicherlich auch noch dazu. Bürokratismus, lange Genehmigungsfristen, ja, das hat uns 2 Jahre zurückgehauen. Und das kostet den Bauträger Geld. Also da ist nichts verdient, das kann ich Ihnen sagen. Also da, wenn einer sagt, da mache ich so große Baustelle, da verdienst du Schweinegeld, die Zeiten sind echt vorbei.
Das heißt eigentlich, Sie sind ja sehr nah dran, glauben Sie denn, dass die Investoren beispielsweise auf dem alten Buga-Gelände im Neckarbrücken noch glücklich sind oder werden?
Ja gut, ich meine, diese Preise für Heilbronn, die da aufgerufen werden, das sind schon extrem. Es gibt sicher Leute, die sich das leisten können, die sagen, okay, ich habe sehr viele ältere Kunden, die sagen, naja, bevor das Geld in Anführungszeichen verreckt, dann investiere ich doch lieber in eine Wohnung, ja, oder gebe es meine Enkel oder meine Kinder, dass die was mit anfangen können und sicherlich auch im Bereich der Immobilie. Aber ich denke, dass der Markt auf jeden Fall stagnieren wird.
Welche Rolle spielen denn eigentlich die steigenden Energiekosten für die Handwerksbetriebe?
Ja, da müssen wir allgemein sehen. Also zum einen, wenn man jetzt wieder den Bau sieht, die ganze Energiekosten, Strom, dann die Diesel-, Spritpreise, die Logistikpauschale, die alle zu Buche schlagen. Dann natürlich, wenn Sie den Beton benötigen. Und jetzt der Zement wird im Drehrohrofen mit Gas angerührt, ja, oder produziert. Der kommt nachher in den Beton. Das heißt, ein Kubikmeter Beton kostet auf einmal 35 Euro mehr. Und das soll der Handwerker dann wieder übergeben. Und da wird so manchem Handwerksbetrieb momentan richtig Angst und Bang. Und wenn wir dann weitergehen, Bäcker, Fleischer, also wir haben vor kurzem mit meinem Hauptgeschäftsführer so ein Krisengespräch geführt mit drei verschiedenen Handwerkern in der Region Heilbronn-Franken, also Tauberkreis, Hohenlohe und auch Heilbronn und Schwäbisch Hall. Und alle sagen ja, wenn der Bäcker zum Beispiel, wenn das so weitergeht, dann muss ich für die Brezel 2 Euro verlangen.
Es schließen ja sehr viele Bäcker und Metzger, ja. Das ist doch im Augenblick eine Tendenz, die man auch bei uns in der Region miterlebt.
Ja, und da kommt wieder der Bürokratismus mit ins Spiel. Wenn Sie mit einem Bäcker oder mit einem Fleischer reden, der sagt, warum soll ich mir das noch alles antun? Ich habe ja nur noch Bürokratie, ich soll überall nachvollziehen und dokumentieren, wo was herkommt, was drin ist und. Ich brauche momentan mehr Leute im Büro wie in der Backstube, ja, oder im Schlachthaus. Und das gibt einem dann schon zu denken. Und da sind manche dabei, die jetzt so in meinem Alter sind, die sagen, okay, die Jungen wollen nicht, da kommt kein Junge nach. Warum soll ich jetzt bis 65 machen? Sie haben es ja vorhin erwähnt, Handwerk ist nicht schlecht gegangen, das darf man sagen. Wir haben 10 Jahre wirklich nur einen Aufwärtstrend erlebt. Das heißt, da wurde sicherlich auch Eigenkapital dementsprechend gebündelt. Und jetzt kommt das. Dann höre ich auf.
Kann man die unterstützen von Seiten der Handwerkskammer beispielsweise, gerade da, wo es jetzt kritisch wird?
Ja gut, wir machen viele Beratungsgespräche, wir versuchen natürlich zu helfen. Vor allen Dingen viele Betriebe, die jetzt schon am Existenzminimum stehen, die wirklich Angst haben, Insolvenz anmelden zu müssen. Die Frage jetzt nach, ja, wann muss ich Insolvenz anmelden? Ich bin jetzt da und da. Aber wie erwähnt, so ein Handwerksmeister, der versucht natürlich einmal erst alles und viele schießen Eigenkapital rein. Aber die, wo dann wirklich weiterdenken, die sagen, warum soll ich mir das noch antun? Und das ist genau der Knackpunkt, den wir momentan erleben.
Jetzt haben wir die Inflation. Wir haben Lohnsteigerungen auf verschiedenen Sektoren. Manch einer sagt, es sind Handwerksleistungen irgendwann mal unbezahlbar.
Ja, ich weiß nicht. Heilbronner Stimme, Artikel von unserem neuen Präsident. Da ist genau das drin gestanden. Irgendwann wird man den Handwerker nicht mehr bezahlen können, ne? Also ich habe ja Corona gehabt und dann musste ich auch zum Herzspezialist zur Untersuchung. Und dann kommt der Herr Bob, meine Sekretärin, hat gesagt, Sie wären der Präsident von der Handwerkskammer. Wie komme ich an Handwerker? Dann sage ich, ja, das ist ein Problem. Weil den Akademisierungswahn, wie ich es nenne, den wir haben, da kommen ja die Eltern und sagen, ja, lieber Sohn, liebe Tochter, geht nicht ins Handwerk, macht das Abitur, studiert. Und das ist das Ergebnis. Dann finden wir immer weniger Handwerker. Und dann ist er gekommen und hat gesagt, ja, und stellen Sie sich vor, meine Frau hat endlich einen Installateur gefunden, weil ein Wasserhahn getropft hat, so Kleinigkeit, ne? Kommt er mit dem Porsche. Dann sage ich, ja gut, das ist die andere Seite. Ich meine, Handwerk hat goldene Boden, zumindest die letzten 10 Jahre gehabt. Und das wird auch wieder kommen.
Sind Wartezeiten von 3-6 Monaten jetzt normal?
Ich denke, in manche Sparte ja. Vor allen Dingen, was die Technik angeht. Schauen Sie, jeder, der neu baut, soll Photovoltaik drauf machen. Ja. Wir haben ja gar nicht die Materialien zur Verfügung. Jeder, der jetzt ein Dach angeht, saniert, soll eine Photovoltaikanlage drauf bauen. Das heißt, diese Gewerke wie Sanitär, Heizung, Klima, Elektro, auf die wird man nach wie vor warten müssen. Aber so den anderen Bausektor, vielleicht noch der Zimmermann, ja, Neugestaltung vom Dach, Dämmung, Stuckateur vielleicht auch noch mit Vollwärmeschutz im Altbaubereich. Aber die anderen Gewerke, die wird er da relativ nachschauen müssen.
Sie haben es ja gerade gesagt, der Fach- und Arbeitskräftemangel wird immer stärker. Kann man sagen, in welchen Gewerken das am schwierigsten ist im Augenblick?
Querbeet. Da können Sie hingehen, wo Sie wollen. Also zum Beispiel, ich wollte zu meiner Friseurin, stehe an der Tür. Was steht dort? Bitte nur noch auf Anmeldung und nur noch zu dann gewisse Zeiten, wo sie dann quasi die Zeit sich nimmt.
So wie in der Gastronomie praktisch.
Wie in der Gastronomie. Die Zeiten, ja, die bekommen die Leute nicht mehr, dann die nächsten Probleme, die sie haben. Und was ich da noch anmerken möchte, wir haben ja durch Corona die Soforthilfe gehabt. Ja? Das war ein großes Thema. Und das greife ich die Politik nach wie vor stark an, dass sie hergegangen sind und gesagt haben, ja, hier groß ausschütten und. Mir in der Handwerkskammer musste noch Leute einstellen, um quasi die Soforthilfe an die Betriebe zu akquirieren. Und das Ergebnis war, die Friseurinnen und, die haben gearbeitet bis zum geht nicht mehr, zwischen zweiten und dritten Lockdown, die musste es zurückzahlen. Ja. Aber die große Industrie, die haben Produktionsstraße gebaut, haben ihre Mitarbeiter in Kurzarbeit gesteckt. Ja, da hat der Staat keinen Cent geholt. Also der Lobbyismus, trotzdem, dass wir eine Million Handwerksbetriebe haben mit über 5,6 Millionen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.
Aber Sie kämpfen ja auch als Lobbyist sehr.
Ja, klar, ich versuche ja, zumindest.
Aber der Fachkräftemangel, droht denn die Gefahr, dass bestimmte Dienstleistungen irgendwann mal nicht mehr angeboten werden können?
Ja, Sie merken das jetzt zum Beispiel schon auf dem Bau. Schauen Sie mal, wir haben sehr viele Betriebe mit Migrationshintergrund. Tolle Leute, die arbeiten können, die auch den Meister machen, sich weiterbilden. Aber das ist immer noch eine Minderzahl. Die Fachkräfte können wir damit nicht decken, den Bedarf. Das heißt, wir brauchen die Zuwanderung. Und das ist ein Thema, da stoße ich hier mit der Politik immer zusammen. Auch mit bekannten Politikern hier aus der Region, wo ich sage, ey Leute, es geht nicht. Wir brauchen Zuwanderung. Und zwar die Leute, die bereit sind, hier zu arbeiten, so wie ein meiner Mitarbeiter, wo sie abgeschoben hatte.
Ja? Darüber berichtet, ja.
Da haben wir darüber berichtet. Und auf der anderen Seite, die, wo abgeschoben werden und mit dem Learjet wieder eingeflogen werden, weil Verfahrensfehler da sind. Da habe ich mal zu einem gesagt, das sind die, wo die Polizisten dann in Stuttgart verklopfen. Nicht die, die bei uns arbeiten. Und genau da müssen wir hinkommen. Wir müssen Fachkräfte akquirieren, wir müssen sie aus dem Ausland holen, weil, wie vorhin schon erwähnt, der Akademisierungswahn, ob die Kinder können oder wollen oder wie auch immer, da ist einfach noch groß.
Und das ist jetzt ein guter Punkt, weil wir da auch eine Leserfrage dazu haben von Ruben Peters. Der sagt, man spricht ja überall, dass die Fachkräfte fehlen, klar. Aber er sagt, die Qualität der Handwerker, die wird immer schlechter. Was manchmal abgeliefert wird, sei Hanebüchen. Und es gibt immer weniger Deutsche, die man auf den Baustellen anfindet. Und wie kann man denn dem vom Handwerksseite aus dem begegnen, dass sich da die Qualität nicht reduziert?
Ja gut, ich denke, das kann man nicht über einen Kamm scheren. Es ist wirklich so, ich merke das manchmal auch auf Baustelle. Ich mache ja auch Bauleitung, ich komme raus, ich spreche mit den Handwerkern, ich sehe die Problematik und es ist wirklich so, dass die jungen Leute sicherlich in der Lage wären, wenn sie wollen. Aber momentan leben wir ja eine ganz andere Phase, Work-Life-Balance. Ja? Kann ich Ihnen jetzt gerade ein Beispiel nennen? Ein Installateur bei mir im Ort, ja? Ein junger Mann, kommt zu mir im Frühjahr und sagt, du, Präsident, ich habe jetzt vor, Leute zu finden, und zwar darüber, ich mache jetzt 4-Tage-Woche, 4 Tage arbeite, 3 Tage frei. Sage ich, bist du noch ganz normal, das funktioniert doch nicht. Ja. Sagt er, du, ich habe jetzt 6 Mitarbeiter, warte ab. Im Januar ist er gekommen, die jetzt, und hat gesagt, du, weißt du was, ich habe jetzt fast die dreifache Mannschaft, also die doppelte habe ich schon. Und ich habe Bewerbungen gehabt, denn den Leuten geht es der meiste nicht ums Geld, sondern um die Freizeit. Also das wird ein Ding sein, aber man muss die Leute natürlich, und nochmal auf die Frage zurückkommen, also wir bieten ja eine gewisse Ausbildung. Ja, die duale Ausbildung ist schon weltweit anerkannt. Wir haben Top-Handwerker, aber wir haben natürlich auch solche, wenn sie dann rausgehen und sehen die Geschäftsfahrzeuge, wo der Müll drin liegt, die wirklich dreckig sind, die noch Kennzeichen von, ja, die dürfen das gar nicht mehr drauf haben. Ja, die gibt es sicherlich, aber die Qualität, der Handwerker, die wird immer weiter zurückgehen, je weniger wir gewinnen und je weniger, dass wir ausbilden können. Und noch eins, die Rente mit 63. Momentan ruft jeder Fachkräftemangel. Ich sage ja mal im Freundeskreis, guck doch mal hin. Ihr seid ohne 60, 63, seid im Vorruhestand. Ich war letzt vor kurzem auf einer Beerdigung von einem Schulkollegen. Da waren 37 Schüler, 22 waren auf der Beerdigung und zwei Stück davor arbeiten noch. Nämlich ich und noch einer.
Ja, aber Sie können ja doch die Handwerker nicht mit 65 noch auf dem Dach rumklettern.
Eben, aber da gibt es andere Möglichkeiten. Ja. Aber nein, wenn die jetzt mit 61, 63 aufhören und weil sie die ansprechen, das sind die, die noch auf der Baustelle sind. Das sind die Beamten, die in Ruhestand gehen. Das sind Bänker oder sonst was. Ja. Aber auf dem Bau finden sie das seltener. Genauso auch die Elternzeit. Ja. Auf dem Bau, da wird gearbeitet. Da muss die Frau die Erziehung übernehmen.
Apropos Frauen, muss man nicht Frauen mehr fördern, dass die im Handwerk noch stärker aktiv werden?
Definitiv. Auch in Berufen, so wie Maurer. Es gibt auch Maurerinnen. Ganz tolle Beispiele. Und die können diese Berufe genauso erlernen. Aber naja, man muss sich die Hände halt schon ein bisschen schmutzig machen dabei.
Ja, man muss ja attraktiv werden, attraktiv bleiben, auch für junge Menschen, gar keine Frage, auch in Social Media dementsprechend was tun. Sie haben ja immer wieder gesagt, es gibt tolle Karriere- und Verdienstmöglichkeiten im Handwerk. Was kann man denn tatsächlich verdienen im Handwerk, wenn das so toll ist?
Gut.
Was ist denn gut?
Mehr wie ein Arzt, mehr wie ein Akademiker, definitiv.
Schon. Ja?
Ja, sicher. Nehmen Sie mal einen Maurer, dann sehr guter Einstandslohn schon. Ausbildung im Bauhandwerk, der hat 1300 Euro netto im dritten Lehrjahr, ist das nichts. Und dann sofort Einstieg als Geselle, da fängt vielleicht bei 2500 netto an. Und mal brutto, weil ich sage ja immer, man sollte eigentlich mehr netto vom Brutto bekommen. Aber da greife ich unser Staat und die Sozialabgabe, die wir zahlen müssen, alles vorher ab.
Aber wenn das doch so ist, dann ist doch immer noch ein Imageproblem, dass man das nicht vermitteln kann, dass man im Handwerk gut verdienen kann. Ihr habt immer so tolle Imagekampagnen gemacht.
Lahmen die haben wir noch. Die lahmen nicht. Momentan haben wir nämlich genau die ansprechen, die Problematik mit verursacht haben, nämlich die Elternhäuser. Das ist nämlich ein Thema. Hier läuft was falsch, ist so der Slogan. Ja. Weil wenn die Kinder wollen, aber die Eltern sagen nein, ja, was wollen sie dann machen? Die Kinder machen das, was die Eltern sagen, gehen ins Studium und auf einmal merken sie, das Studium ist nichts. Und das ist auch eine Chance fürs Handwerk wiederum, weil wir denen eine Chance bieten. Wir sagen, wo könnt ihr euch so schnell eine Ausbildung machen, wo könnt ihr so schnell selbstständig werden. Und wenn es um den akademischen Grad geht, ja, also wenn man heute Meister macht, ist man gleichstellend mit Bachelor. Und wenn man den Betriebswirt das Handwerk macht, dann hat man den Master.
Sie haben sich ja immer für die kostenlose Meisterausbildung stark gemacht. Ja. Wie sind da die Erfolgschancen?
Ja gut, das ist jetzt schon besser. Es gibt ja schon Mittel jetzt, aber noch nicht alles. Gehen immer Studierende. Und das ist auch das, was wir ja vom Handwerk aus fordern, die Gleichwertigkeit. Ein Ausbildungsberuf, gehen immer Studium. Und da arbeiten wir natürlich dran, bundesweit.
Was läuft denn in der Schule falsch? Muss es eine Bildungswende geben, um eben auch da mehr fürs Handwerk zu begeistern?
Ja, definitiv. Wenn Sie das sehen, wenn Sie in eine Schule gehen, sind wir gar keine Chance groß, richtig reinzukommen. Eine Realschule, vielleicht noch. Gemeinschaftsschule, jein. Aber an einem Gymnasium, da blocken ja schon die Lehrer ab. Ach, was Handwerk und so, ja. Mir bildet die Elite der deutschen Wirtschaft aus, aber die Elite sieht leider ein bisschen anders aus, nämlich unser Handwerker, wenn die sich dann weiterbildet, das ist die Elite.
Jetzt hat man so große Erwartungen ans Handwerk, vor allen Dingen, wenn wir an die Energiewende denken, wenn wir an die Klimaschutzziele auch denken, da braucht es ja Handwerker, damit man die entsprechend umsetzen kann, die ganzen Transformationsprozesse. Kann das sein, dass die Energiewende scheitert, weil eben das Handwerk das gar nicht umsetzen kann?
Ja. Mitunter schon, weil die Politik hat es immer noch nicht erkannt. Und die ganze Ideologie, die momentan im Umlauf sind, ja, Atomkraftwerke abschalten, obwohl man die ganze Infrastruktur noch nicht hat, ich gebe da schon noch zu bedenken, da werden wir uns schon noch umgucken. Und diese Politiker, in Anführungszeichen, die das jetzt alles fordern, das sind nachher die, wo wegtauchen, ja, wenn das schief geht, wo dann trotzdem ihr Solär haben gegenüber anderen arbeitenden Mitbürger, ja. die sind dann weg. Aber jetzt groß vorne hinstellen und sagen, Atomkraft, nein, weg. Ich bin auch nicht für Atomkraft, ganz bestimmt nicht. Aber in der Situation, in der Situation, wo wir momentan sind, müssen sie einfach weiterlaufen, bis wir tatsächlich die regenerative Energie so weit haben. Gucken Sie mal hin. Wir sind gestern von Berlin heimgefahren, meine Frau und ich. Da war düster. Da ist kein Windrad gelaufen, keine Sonne geschienen. Ja, wo kommt die Energie her? Aus dem Kohlekraftwerk und aus der Kernkraft.
Ja? Sie fahren ja bestimmt kein Elektroauto, oder?
Nein, werde ich auch nicht fahren. Definitiv. Das wissen die alle, die mich kennen.
Sie stehen ja auf Tempo, nicht nur...
Ich stehe nicht nur auf Tempo, sondern auch auf Reichweite.
Jetzt sind wir beim Thema, das Sie natürlich auch umtreibt, Bürokratieabbau. Ja. Nennen Sie doch mal so ein Beispiel für Bürokratiewahnsinn. Wir haben ja letzte Woche dieses wunderbare Beispiel aus Hohenlohe gehabt in der ZDF-Heute-Show, wenn man sich das anguckt, 55 Ordner, der hat mir jetzt schon wieder geschrieben, hat gesagt, es sind noch viel, viel mehr dazugekommen. Ja. Was sind denn so Beispiele für...
Da brauchen Sie gar nicht so weit gehen. Das, was wir heute Auflage haben, für Baugesuch einzureichen. Über Corona hat man ja erlebt, selbst ein Einfamilienwohnhaus genehmigen zu lassen, ist eine Katastrophe, weil die sind technologisch gar nicht so weit. Da müssen Sie noch alles in Papierform abgeben, von wegen digital. Ja. Ich meine, unser neuer Landrat ist jetzt dabei, dass man wirklich dahin geht, das alles umstellt, dass man digitalisiert. Aber wenn Sie früher 3 Monate Zeit hatten, um ein Einfamilienwohnhaus zu prüfen, freizugeben, den roten Punkt zu erteilen, sind es heute fast 6 bis 8, meistens 12 Monate. Und das ist ein Beispiel. Ich habe einen Bauherr, der hätte 21 bauen können. Das heißt, nein, 20 bauen können, hat aber die Baugenehmigung erst Mitte letztes Jahr 22 bekommen. Der zahlt jetzt 100.000 Euro mehr wegen Bürokratismus, weil die nicht zu Potte kommen sind.
Geht es bei privaten Großprojekten von Firmen hier nicht ein bisschen schneller?
Oder? Nein, das geht auch nicht schneller. Ja. Also ich hab über 2 Jahre gebraucht, bis ich meine Genehmigung für 20 Familienwohnhaus hinbekommen habe. Obwohl das eigentlich ganz einfach gewesen wäre.
Ja, hätten Sie dann so einen einfachen Vorschlag, wie man da den gordischen Knoten durchschlagen könnte?
Ja, ganz einfach. Letzter hat einer zu mir gesagt, du weißt, China hat einen Plan, Europa ist planlos und Deutschland schafft sich selbst ab durch Bürokratismus. Und genau das ist unser Problem. Aber der Bürokratismus, klar, der kommt nicht allein von Deutschland. Aber ich bin mal in Brüssel gewesen, bin mit einem Parlamentarier abends an der Hotelbar gestanden, haben wir ein Bier getrunken, dann habe ich zu ihm gesagt, Sie als Präsident von der Handwerkskammer, würde mich schon interessieren, wann der Bürokratieabbau kommt. Dreht er sich rum, sagt, jetzt bei mir Bier, unter 4 Augen kann ich es Ihnen sagen, der wird nie kommen. Weil wir könnten ohne Bürokratismus überhaupt nicht existieren.
Und wenn wir was machen wollen, weg, ne?
Und wenn wir was machen wollen, Deutschland packt noch so viel drauf.
Habt ihr in der Handwerkskammer auch Bürokratismus oder haben Sie da was abgeschafft?
Ja, wir haben auch Bürokratismus, aber der stammt nicht von uns, sondern wir haben Wirtschaftsministerium, das unser oberstes Kontrollorgan ist und da gibt es halt gewisse Grundlagen, die muss man einhalten. Wir, also wenn es nach mir ging, da wären wir einfacher dran, ja? Das wird alles viel schneller gehen.
Es ist natürlich auch nicht nur die Bürokratie ein Thema, die Digitalisierung ist ein Thema. Ja. Wie betrifft die Digitalisierung die Handwerksbetriebe? Welche Chance habt ihr jetzt auch, wenn man den KI-Park hier in Heilbronn anschaut? Was bietet es für Chancen für das Handwerk?
Gut, ich denke, wir sind schon relativ weit, was das angeht, die Digitalisierung. Also wir sind auf dem Bau. Wenn Sie sehen heute, tolle Lasertechnik, Sie können quasi auf den Bagger, auf den Millimeter die Schaufel bewegen, Sie können Häuser, früher hat man gesagt, naja, 2 Zentimeter ist nichts für einen Rohbau, da gibt es heute keine Maßtoleranzen mehr, die sind wirklich ganz exakt gebaut, das ist Technologie. Dann, wenn Sie heute Lehne brauchen, die kriegen Sie digital zugeschickt, drücken die aus und wenn Sie irgendeine Änderung haben, geht es relativ schnell zur Baustelle, aha, Änderung halt, können wir noch einbauen, funktioniert. Wo es hapert, ist natürlich an der Versorgung selbst. Weil da, wo wir kein Breitband oder keine Glasfaser drin liegen haben, da dauert es natürlich extrem lange. Und wenn ich dann sehe, bis ich dann irgendein Ding aufmachen kann, stundenlang wartet, bis es soweit ist.
Und das Thema künstliche Intelligenz, ist das auch ein Thema, das die Handwerker umtreibt?
Nein, also im Moment definitiv noch nicht. Ja, wird sicherlich kommen, aber da bin ich noch zweigespalten. Wenn die Gerätschaften irgendwann intelligenter sind wie mir, dann wird es kritisch. Also ich bin da zurückhaltend.
Spannender Prozess. Zurückhaltend sind wir nicht beim Sparkassen-Handwerkerpreis. Da sind wir ja auch gemeinsam im Boot. 29 Betriebe haben sich beworben, vom Bäcker über Elektriker bis zum Friseur. Ist das wichtig, um mit solchen Aktionen das Handwerk wieder in den Fokus zu rücken?
Ja, definitiv. Also ich finde, das ist eine sehr gute Aktion. Wir haben es ja schon ein paar Mal hinter uns gebracht.
Schon einige Male,
ja. Und ja, das Tolle war ja dann auch, dass man mal einen Bestatter hatte, weil viele Menschen wissen ja gar nicht, dass ein Bestatter ein Handwerker ist, ja, zum Handwerk gehört. Ja. Nein, es ist sehr wichtig, dass man das Handwerk da präsentiert. Und nochmal auf unsere Image-Kampagne zurückzukommen, die ist wirklich 15 Jahre erfolgreich, kostet natürlich dementsprechend. Aber ich denke, wenn man an den ersten Film denkt, wo alles auseinandergebrochen ist, selbst die künstliche Intelligenz, ja, die Glasfaser, alles ist auseinandergebrochen, die Computer habe sich zerlegt, Gläser, Bänke. Zum Schluss sind die Menschen nackt auf der grünen Wiese gestanden mit solchen Bärten, lange Haare. Das ist die ganze Infrastruktur. Was wäre die Welt ohne Handwerk? Und ich glaube, das sagt alles aus.
Deswegen sind wir ja bei dieser Aktion mit dabei. Wir haben ja einen crossmedialen Sonderpreis auch ausgelobt, Höhe von 3.000 Euro, wo Internetauftritt der Handwerker gewertet und prämiert wird. Ich habe mir mal den Internetauftritt von www.bobbau.de angeschaut. Mhm. Das ist doch recht übersichtlich, oder?
Ja, das ist absichtlich so.
Ja?
Ich mache keine Werbung. Ich lebe von meinen Kunden. Das heißt, ich liefere Qualität und ich werde weiter empfohlen von meinen Kunden. Können Sie hingehen, wo Sie wollen. Also Sie werden... Ich werde ja immer angefragt, ja, Ihre Homepage müssen Sie. Dann sage ich, warum soll ich denn? Ja, ich habe noch so ein schönes
Stimmchen. Ich habe doch in Wiedernau so eine schöne neue Homepage gekriegt, dass ich dann.
Ja, gut, ich habe halt kurz ne? hab halt 200.000 Euro, die ich für Ihre Homepage ausgeben kann. Ja.
Apropos Familienbetrieb, das steht immerhin auf der Homepage drauf, über viele, viele Jahre. So ein ganz besonders gutes Beispiel, was die Übergabe von so einem Familienbetrieb angeht, sind Sie ja nun auch nicht. Das ist Ihnen auch nicht gelungen. Ne?
Nein, leider nicht.
Ja.
Aber ich stehe dazu, ich habe aber meinen Sohn nie gezwungen, irgendwas zu machen, sondern ich habe ihn frei entscheiden lassen, ja, was für Studium das er macht. Also er hat das Abitur gemacht, er hat dann studiert, aber ganz andere Branche, ja, Schauspiel, Musical. Und er ist jetzt selbstständig, er wollte sich ja nie selbstständig machen als Schauspiellehrer und ist da ganz schön erfolgreich. Und deshalb, das freut mich, dass er da, wo er glücklich ist, aber für meinen Betrieb natürlich ärgerlich. Aber wenn sie niemand finden. Ich habe wirklich drei junge Menschen gehabt, drei junge Leute, die ich selber ausgebildet habe, die ich gefördert habe. Der eine Polier gemacht, der andere Meister, der andere Betriebswirt. Dann muss ich sagen, das Problem, Verantwortung zu übernehmen, ist das eine. Investitionen natürlich in so Firmen ist das nächste. Und was ganz wichtig ist, die Frauen müssen mitziehen. Und die Generation von Frauen, so wie meine, wo in alle drei Betriebe im Büro die Federführung hat, wo Verständnis hat für das, wenn ich unterwegs bin, was ich so noch tue, außer meine Betriebe im Ehrenamt, die sterben aus. Und die Junge, gerade die drei, meine Frau will nicht, dass ich das mache.
Apropos Ehrenamt, da bleiben Sie uns noch eine Weile erhalten oder gerade in diesen kritischen Zeiten kann man ja eigentlich nicht aufhören, oder?
Nein, sagen wir, ich habe das in unserer Vollversammlung kundgetan, also bis Ende 2024, so lange geht noch meine Amtsperiode, so lange bin ich noch da. Aber danach will ich für Jüngere Platz machen, weil es kann nicht sein, wenn ich mich mit 65 nochmals wählen lasse, dann bin ich 70, dann höre ich auf, das kann es nicht sein, hinter müssen Junge herkommen. Habe ich als Obermeister so gemacht, als Kreishandwerksmeister. Und jetzt natürlich auch als Präsident. Und in Berlin, wie gesagt, bin ich jetzt nochmal gewählt worden, weil unser neuer Präsident meinte, es sollte schon noch jemand mit Erfahrung dabei sein, die nächsten drei Jahre, so lange geht die Periode. Und danach wird man sehen. Ich habe ja noch so ein paar Aufsichtsratposten und so, wo man noch ein bisschen was tun kann.
Und vielleicht auch noch ein paar Hobbys. Sie haben die Holzfäller ja in Wittern ganz groß gemacht. Ist das so ein Hobby von Ihnen? Sind das selber Holzfäller?
Oder? Nein, überhaupt nicht. Ich bin damals gekommen, wie das Kind zu sonst was, nämlich unser Bürgermeister ist gekommen, der Pfingstmarkt liegt am Boden, da muss attraktiver gemacht werden. Und ich habe einen Freund, der hat Kontakte gehabt in Schuttertal und da waren die Holzfällerwettbewerbe. Dann haben wir das angeschaut, habe das gemacht und siehe da, jetzt haben wir es zum 30. Mal gemacht. Immer wieder Highlight, habe schon Weltmeister alles Mögliche da gehabt, Europameister. Und Es macht Spaß, das ist was ganz anderes. Ne? Pfingstmontag kann ich nur Werbung dafür machen.
Absolut, da sind wir auch immer mit dabei. Jawohl. Ich glaube, da bleibt noch einiges zu tun. Vielen Dank für die vielen offenen Worte, die Sie gesagt haben. Und ich glaube, wir haben wieder einen Eindruck bekommen für die Herausforderungen, aber vor allen Dingen auch, was sich denn ändern muss. Ja. Man fragt sich immer dann, wann sich es tatsächlich ändert. Gestern habe ich gesehen, die saßen wieder zusammen in Berlin, dass man die Bürokratie etwas entschleunigt. Ja. Wir sind gespannt, was dabei rauskommt. Ihnen alles Gute. Danke, dass Sie da waren und wir freuen uns aufs nächste Gespräch.
Dankeschön.
Vielen Dank fürs Zuschauen heute wieder bei Ohne Ausrede. Die nächste Folge wird dann vielleicht fast genauso spannend wie die heutige Folge. Dann freuen wir uns auf Ministerpräsident Winfried Kretschmann, der bei Ohne Ausrede hier im Parkhotel in der Sky Bar zu Gast sein wird. Sicherlich die schönste Location für so ein Interview. Bleiben Sie auf dem Laufenden mit unserem Newsletter aus der Chefredaktion. Und bis zum nächsten Mal. Alles Gute. Bleiben Sie gut informiert. Wir freuen uns, wenn Sie wieder einschalten.